Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Marcel Malgo und sein Thema lautet Treue wird belohnt. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Treue wird belohnt. Man könnte das Thema auch nennen, Artasasta segnet oder beschenkt Esra. Nachher werden Sie dann merken, warum ich das sage. Oder man könnte es auch nennen, das Thema in einer persönlichen Anwendung jetzt, Gott segnet uns seine Kinder. Nur, wir bleiben bei diesem ersten Thema, Treue wird belohnt, weil es hier eben um etwas geht, das mit Segen zu tun hat. Treue wird belohnt. Treue. Die segnet der Herr. Das muss man ganz klar sagen. Dass Gott uns immer festhält und treu bleibt und uns durchträgt ein Leben lang. Das ist wunderbar. Aber die Treuen, die von ganzem Herzen ihm zugetan sind, wie eben Esra, die segnet er besonders. Also, ich bin froh, dass Markus schon einiges gelesen hat. Aus Esra Kapitel 7, vielleicht mal ganz kurz als Zusammenfassung. Esra 7 spricht von der Ankunft Esras in Jerusalem und vom großzügigen Entgegenkommen des damaligen persischen Herrschers Artasasta. Esra ist ja die Hauptperson des Buches Esra, aber wir kommen ihm erst hier in diesem Kapitel 7 entgegen. Also vorher, in den vorherigen Kapiteln, begegnen wir Esra noch nicht. Aber in diesem Kapitel 7 fällt herrliches Licht auf diesen Mann Gottes. Es wird nämlich dreimal gesagt, das hat Markus auch schon gelesen zum Teil, es wird dreimal gesagt über Esra, dass die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Also, wenn das gesagt wird von einem Menschen, Gottes Hand ist über ihn, ja? Und dazu noch dreimal, dann zeugt das von einer tiefen Verbindung zwischen Mensch und Gott. Einer Gemeinschaft, wie sie herrlicher nicht sein kann. Das zeugt aber auch davon, dass dieser Mensch treu ist, ja? Denn den Treuen gibt der Herr das. Und dass dieser Mensch in einer enorm geistlichen Weite lebt mit seinem Gott. Und schauen Sie, das kann man bei Esra erkennen. Vielleicht haben Sie sein Buch schon lange nicht mehr gelesen. Lesen Sie das Buch, auch Nehemia, wo man auch über Esra liest, seine Treue. Ja, diese dreimalige Aussage, dass die Hand des Herrn über Esra war, die finden wir in Esra 7, Vers 6. Ich lese das noch einmal kurz, Esra 7, Vers 6. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter, kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Das zweite Mal finden wir diese Worte in Esra 7, Vers 9, wo uns gemeldet wird, dass Esra in Jerusalem ankommt. Es heißt da, am ersten Tag des ersten Monats, nämlich hatte er beschlossen, von Babel heraufzuziehen. Und am ersten Tag des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gnädige Hand Gottes über ihn war. Und dann noch einmal Esra 7, Vers 28. Nochmals diese Aussage, Esra dankt dem Herrn für die Hilfe und sagt, ich ward getrost, warum? Weil die Hand des Herrn, meines Gottes, über mir war. Also wie gesagt, das zeugt von einer ganz tiefen Gemeinschaft zwischen Esra und seinem Gott. Und dass es dreimal gesagt wird, das zeugt von einer absoluten Wahrhaftigkeit dieser Aussage. Ich habe hier gedacht an den Traum Pharaos, der Pharao von Ägypten. Er hat ja seinen Traum zweimal geträumt, den Traum von den 7 Jahren Überfluss und den 7 Jahren Hungersnot. Diesen Traum hat er zweimal geträumt und Josef sagt dann zu ihm, als er den Traum gedeutet hat, dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Ja? Also wir würden sagen, doppelt hält besser. Bei Esra dreifach. Dreimal. Gott will sagen, Esra, das ist wirklich real, 100%. Meine Hand ist über dir, über deinem Leben. Dreimal wird das in diesem Kapitel gesagt. Also Esra war ein Mensch, der unter dem besonderen Schutz des Herrn stand. Ich frage Sie, möchten Sie das auch? Wer möchte das nicht? Möchten wir doch alle auch. So unter der bewahrenden Hand des Herrn zu stehen und dass das über unserem Leben geschrieben steht. Die Hand des Herrn, seines Gottes, war über ihn. Ich denke, jeder, der hier jetzt sitzt und wenn Sie ein Kind Gottes sind, ja, wenn Sie Jesus lieb haben, dann sagen Sie, so ein Esra möchte ich auch sein. Ich möchte auch so gesegnet sein. Ich möchte auch in einer solchen Gemeinschaft leben mit meinem Gott. Und da möchte ich Ihnen jetzt sagen, das ist möglich, wenn Sie den Weg Esras erwählen. Ich zeige Ihnen das nachher auf, ja. Es ist möglich, dass Sie das auch bekommen. Schauen Sie, Gott bietet sich an, zum Beispiel, ich zitiere nur eine Stelle. Er sagt, Psalm 12, Vers 6, ich will ins Heil versetzen den, der sich danach sehnt. Das heißt, wenn es da Menschen, die sagen, Mensch, ich möchte das auch. Ich möchte so ein Esra sein. Ich möchte so ein Segen über meinem Leben haben. Ich möchte, dass das dreimal über meinem Leben geschrieben steht oder viermal oder siebenmal. Die Hand Gottes ruht über ihn. Ja, bitte. Gott wartet darauf, dass er es tun kann. Ich will ins Heil versetzen, den, der sich danach sehnt. Psalm 12, Vers 6. Und hören Sie mal zu, was Jesaja sagt. Jesaja 30, Vers 18. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Er wartet. Ich frage mich, wie viele Menschen hier sitzen, die vielleicht innerlich schmachten, Hunger haben nach einem neuen Segen, den der Herr schon längst bereit hat. Nur, sie haben ihn noch nicht. Warum? Sie gehen nicht den Weg Esras. Wissen Sie, das ist ganz klar. Das muss man einfach im Zusammenhang lesen. Vielleicht haben Sie heute Zeit. Esra 7 schildert uns einen Menschen, der eine Passion hatte. Gott, der Herr, von ganzem Herzen. Und diese Menschen stehen unter dem Segen Gottes. Das muss man einfach klar sehen. Möchten Sie gesegnet werden, wie Esra? Ja, ich habe es schon gesagt und wir wollen uns darüber unterhalten. Esra wurde nicht einfach so gesegnet, so einfach so, weil Gott ihn sympathisch fand. Esra wurde deshalb so gesegnet. Dreimal steht über seinem Leben dieses Zeugnis, die Hand des Herrn war über ihn, weil er sich von ganzem Herzen an den Herrn hielt. Das ist der Schlüssel. Es klingt sehr simpel, aber sehr wichtig, auch für ihr Leben. Esra lebte in einer enorm tiefen Verbindung zu seinem Gott. Treue wird belohnt. Merken Sie sich das. Hingabe wird belohnt. Esra 7, Vers 6, ich lese das noch einmal. Dieser Esra zog von Babel herauf. Er war ein Schriftgelehrter. Kundig im Gesetz des Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand seines Gottes mit ihm war. Die Schlachterbibel sagt hier, er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, welches der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Als ich das gelesen habe, ganz neu, habe ich gedacht, das ist weißer Schnee. Also niemand sagt, der Schnee ist weiß. Weil der Schnee weiß ist. Ja? Aber schauen Sie, hier ist die Rede über einen Schriftgelehrten und dann heißt es, wohlbewandert im Gesetz. Moses, Moment mal, ein Schriftgelehrter ist doch bewandert im Gesetz Moses. Das ist doch etwas Natürliches. Das gehört doch dazu. Das ist wie weißer Schnee. Aber schauen Sie, das wird hier doch explizit jetzt gesagt über Esra. Es wird nicht nur gesagt, dass er ein Schriftgelehrter war, sondern er war ein Schriftgelehrter, der bewandert war im Gesetz Moses. Und dazu stand er eben im Gegensatz zu manch anderen Schriftgelehrten. Man könnte so sagen, Esra war ein echter Schriftgelehrter. Schon damals gab es falsche Propheten, falsche Schriftgelehrte, falsche Diener Gottes. Sie sind keine Diener Gottes. Und Esra gehörte zu den Echten. Zur Zeit Jesu gab es Ja, manche falsche Pharisäer und Schriftgelehrte. Übrigens, das Wort Pharisäer, das klingt in unseren Ohren fast wie ein Schimpfwort. Aber Pharisäer, das ist etwas Gutes. Ein wahrer Pharisäer ist gar nicht so übel. Ja? Paulus sagt auch, ich bin ein Pharisäer. Nur, es waren falsche. Ja? Es waren keine richtigen Pharisäer und Schriftgelehrten. Und der Herr gibt ja in seiner gewaltigen Bergpredigt, gibt er da eine Warnung, spricht er eine Warnung aus. Viele Menschen haben das damals gehört. Er sagt zu ihnen, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die meisten damals, ja, einige Ausnahmen, das waren falsche, keine wahren, keine echten. Also hier sagt Jesus in dieser Stelle, die ich jetzt gelesen habe, dass nicht jeder Schnee weiß ist. Ja, verstehen Sie? Nicht jeder Schnee ist weiß, nein. Nicht jeder Schriftgelehrter ist auch tatsächlich ein Schriftgelehrter. Und deshalb erklärt Jesus an einer anderen Stelle, wer wirklich zu den echten Schriftgelehrten zählt, nämlich, ich zitiere Matthäus 13, 52, darum gleicht jeder Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Also, ein echter Schriftgelehrter, der fähig ist, neue und alte Erkenntnisse aus der Schrift zu schöpfen, der ist jemand, der ein Jünger des Himmelreichs ist. So ein Schriftgelehrter ist ein Jünger des Himmelreichs. Das sind die wahren Schriftgelehrten. Oder wie die Schlachterbibel es sagt, er ist jemand, der für das Himmelreich unterrichtet ist. Und das war Esra. Er war nicht nur der Name nach Schriftgelehrter, er war es wirklich durch und durch von ganzem Herzen. Er war ein Schriftgelehrter tief in seinem Herzen. Er war ein wahrhaftig Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs war. Ein Schriftgelehrter, der für das Himmelreich unterrichtet war. Um es kurz zu sagen, Esra war echt und er war wahr. Ja, er war wahr. Wirklich ein Knecht des Herrn. Und das, was auch ganz praktisch auf ihn zutraf, jetzt ganz praktisch in seinem Leben, das ist ja immer die Frage, ja. Nicht das, was ich sage, ist das Wichtigste, sondern was ich bin, was ich tue. Und dass das bei ihm jetzt auch praktisch so war in seinem Leben. Wir sagen nicht nur die Worte, dass er ein Schriftgelehrter war, bewandert im Gesetz Moses, sondern wir haben diesbezüglich ein herrliches anderes Zeugnis über diesen Mann. Und jetzt geht es um die Praxis. Ja? Ich will euch zeigen, dass es ein geheiligter Knecht des Herrn war. Ein Mensch, der wirklich für seinen Gott lebte. Und Treue wird belohnt. Und der Herr hat ihm wunderbare Segnungen gegeben. Sie liegen auch für Sie bereit. Also, Vers 10, Vers von Esra 7. Jetzt kommt die Praxis, ja? Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Also, hier haben wir einen Schriftgelehrten vor uns, der ein Jünger des Himmelreichs war. Ein Schriftgelehrter, der für das Himmelreich unterrichtet war. Denn, erstens, merken Sie sich jetzt diese drei Punkte. Das ist eine kurze Schilderung eines echten, wahren Schriftgelehrten. Erstens, Esra studierte das Wort. Er studierte es. Esra 7, Vers 10. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Merken Sie sich das. Das gilt nicht nur für Bibelschüler und Studenten, das gilt für uns alle. Ja? Das zeichnet einen wahren Schriftgelehrten aus. Esra erforschte das Wort. Damit lebte Esra im Geiste der ersten Gläubigen zu Berea, von denen es heißt, Apostelgeschichte 17, Vers 11, dass sie das Wort mit aller Bereitwilligkeit aufnahmen und täglich in der Schrift forschten. Ja? Also merken Sie sich das. Das sind jetzt drei wichtige Punkte. Was ist ein Schriftgelehrter? Erstens, er erforscht das Wort. Zweitens studierte Esra nicht nur das Wort, sondern er handelte auch nach dem Wort. Ja? Die Praxis. Esra 7, Vers 10. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Jetzt kommt es. Und danach zu tun. Also, indem er das tat, befolgte Esra buchstäblich, was Jakobus viele hundert Jahre später in seinem Brief schreibt, Kapitel 1, Vers 22, Jakobus schreibt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Das zeichnet einen Schriftgelehrten aus, einen echten, ja? Er erforscht das Wort, er lebt im Wort, er handelt entsprechend dem Wort. Aber nicht genug. Das Dritte kommt jetzt auch noch. Was zeichnet einen wahren Schriftgelehrten aus? Also, Esra studierte nicht nur das Wort, er handelte nicht nur entsprechend dem Wort, sondern er lehrte nun auch das Wort. Nochmals Esra 7, Vers 10. Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen, das Erste, und danach zu tun, das ist das Zweite, und dann das Dritte, und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Und gerade mit dieser letzten Wahrheit, dieser Handelsweise, so wie er das getan hat, zeigt Esra, dass er wahrhaftig ein Schriftgelehrter ist, welcher die Schätze der Schrift nicht für sich selbst behält, sondern sie weitergibt. Und wie er das tat, ja, und wie er seine Zuhörer auf seiner Seite hatte, Zuhörer, die haben ihm einen ganzen Tag zugehört. Das ist eindrücklich beschrieben in Nehemia 8, Vers 2 und 3. Also wenn Sie wissen möchten, wer Esra ist, müssen Sie beide Bücher lesen, ja? Esra und Nehemia. Nehemia 8, 2 und 3. Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag von Männern und Frauen und wer es verstehen konnte und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Das ist gewaltig, nicht wahr? Der Mann hatte Vollmacht, muss man sagen, denn die Leute blieben da einen ganzen Tag. Wir müssen ja spätestens so 11:55 fertig sein, sonst lauft ihr mir davon, oder? Der Mann hat so eine Vollmacht, er hat das Wort so gebracht in einer Art, dass die Menschen ihm zuhörten. Und sehen Sie, hier möchte ich auch noch was sagen, das gilt natürlich vor allem für diejenigen, die das Wort verkündigen, sei es auf der Kanzel oder Sonntagsschule oder im Zeugnis oder wie auch immer. Man hat keine Vollmacht in der Predigt, wenn die ersten zwei Punkte nicht stimmen, die ich aufgezählt habe. Ich kann hier nicht stehen und etwas sagen, wenn ich nicht forsche in der Schrift, wenn das nicht mein eigenes Leben prägt. Ich kann Ihnen hier nichts sagen, wenn ich nicht von ganzem Herzen will, dass das Wort auch in meinem Leben Wahrheit wird, Praxis wird, dass ich danach lebe. Dass mir das nicht immer gelingt, das ist eine Tatsache, das gebe ich zu. Das gelingt nicht immer, aber ich muss es wollen. Ich muss sagen, Herr, ich will von ganzem Herzen wandeln, entsprechend deinem Wort. Und dann erst kann ich den anderen das Wort Gottes weitergeben. Und Esra, er hatte es. Er forschte in der Schrift. Er handelte entsprechend der Schrift, ganz persönlich. Und dann hatte er Vollmacht, die Schrift anderen zu bringen. Und die Menschen hörten ihm zu. Also, Esra war echt, er war wahr, er war das, wofür er sich ausgab. Das war er wirklich, es war tief in seinem Herzen verankert. Er trug nicht nur den Namen Schriftgelehrter, er war ein Schriftgelehrter. Er war gelehrt in der Schrift. Und deshalb dürfen wir annehmen, dass er nicht nur in dem Sinne Schriftgelehrter war, dass er sich aus der Schrift her aufbaute, er selbst, sondern eben, dass er sich auch durch die Schrift ganz praktisch ermahnen ließ, belehren ließ, zurechtweisen ließ. Und sicher war er nicht ein Schriftgelehrter, für den nur die Schrift lebte, sondern er lebte in der Schrift. Das ist ein Schriftgelehrter. Sehr wichtig, ja? Ich habe eine holländische Bibel zu Hause, das ist köstlich zu lesen, seine neue Übersetzung. Zwar sehr altertümlich übersetzt, mit Worten, die ich nicht mal kenne alle. Und dann haben so zwei Oberschlaue ein Vorwort geschrieben. Ich kann nur sagen, Oberschlaue also. Und man merkt, die glauben gar nicht. Und die fangen in ihrem Vorwort an und sagen, was uns fasziniert, ist nicht die Bibel als Bibel, das Wort, sondern die Sprache des Übersetzers. Habe ich gedacht, das, was seid ihr doch jämmerlich arm, ja? Ich habe da nicht mehr weitergelesen, dieses Vorwort. Aber die Bibel selber ist sehr schön, ja. Also, er lebte in der Schrift, ganz wichtig. Wissen Sie, das ist mein Bestreben heute, dass wir das erfassen. Dass deshalb dreimal über dem Leben von diesem Mann geschrieben stand, in einem Kapitel, dass die Hand seines Gottes über ihn war. Deshalb, ja, weil er wirklich war, für was er sich ausgab. Er war ein Schriftgelehrter. Er war ein Knecht des Herrn. Wir nennen uns alle Christen. Was sind Christen? Was ist ein Christ? Ja, notabene, wir nennen uns nach dem Namen des Herrn, der Gesalbte, der Christus, der Gesalbte. Sie nennen sich Christ. Sie benutzen den Namen des Herrn, des Hochgelobten und sagen, ich bin ein Christ. Ja, da müssen wir uns jetzt wirklich fragen, sind wir das im Alltag? Versuchen wir es wenigstens zu sein? Wollen wir wirklich als Christen leben? Esra, man nannte ihn Schriftgelehrten, er war es auch, von A bis Z. Sie nennen sich Christ. Sind sie es auch im Alltag? Zu Hause, in der Familie, da gibt es ja manchmal schlimme Entdeckungen, ja? Hier sitzt man mit einem ganz frommen Gesicht und zu Hause ist man ein Tyrann. Das gibt's alles. Das müssen Sie sich fragen. Also, hier ist der Schlüssel, weshalb dieser Mann so gesegnet war, weshalb er eine gewaltige Vollmacht hatte, weshalb er Autorität hatte. Ja, Treue wird belohnt. Sind wir uns einig? So, jetzt, wie, was ist der Segen, den Esra bekommen hat? In Offenbarung 3, Vers 8 steht ein wunderbares Wort geschrieben, das lesen wir zusammen, Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Dieses Wort, das damals durch Jesus selbst an die Gemeinde zu Philadelphia gerichtet war, hat sich im Leben Esras hunderte Jahre vorher vorerfüllt. Treue wird belohnt. Hier steht es, Treue wird belohnt. Weil du mein Wort bewahrt hast, weil du es getan hast. Jetzt kommt es. Öffne ich dir eine Tür, die niemand schließen kann. Treue wird belohnt. Wie wir es schon gesehen haben, hat Esra tatsächlich das Wort bewahrt und er hat Gottes Namen nicht verleugnet. Er hat das Wort studiert, er lebt entsprechend dem Wort, er lehrt das Wort. Und deshalb hat sich in seinem Leben diese Verheißung, die viele hundert Jahre später ausgesprochen wurde, hat sich vorerfüllt in seinem, in Esras Leben. Das Halten des Wortes Gottes, wer das tut, so wie Jesus es damals Philadelphia sagte, das ist ein großer Segen. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, niemand kann sie zuschließen. Weil du mein Wort bewahrt hast, hat Esra bewiesen, das ist so. Ihm wurde eine gewaltige Tür geöffnet. Das hat sich unwahrscheinlich erfüllt im Leben des Esra. Er hat das Wort des Herrn bewahrt, er hat seinen Namen nicht verleugnet. Und dann kommt eben, Treue wird belohnt. Ja, wie hat sich die Tür geöffnet? Schauen Sie, der damalige Herrscher Artasasta, König aller Könige, die persischen Herrscher, die waren so mächtig, dass wenn einer ungebeten ihn nur ansah, konnte das schon das Todesurteil sein. Das war so, ja. Artasasta kam dem Esra in einer derart großzügigen Weise entgegen, wie man es sich nicht vorstellen kann. Es war nicht normal, was Artasasta hier mit Esra tat. Artasasta öffnete Türen für diesen Mann, für Esra, dass wir nur staunen können. Warum? Treue wird belohnt. Weil du mein Wort bewahrt hast, ja, öffne ich Türen, die niemand schließen kann. Und Gott hat damals Artasasta benutzt. Esra war seinem Gott treu ergeben und Gott hat sich zu seinem Knecht gestellt. Gott hat nicht nur gesagt in diesem Kapitel 7 über Esras Leben, dass dreimal die Hand des Herrn über ihn ruhte. Nein, Gott hat es auch gezeigt in der Praxis. Er hat Türen geöffnet, wie wir nur staunen können. Hier habe ich auch gedacht in Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt. Das ist eine Verheißung, das ist ein Trostwort. Er ist nicht ungerecht. Er hat nichts vergessen, was du getan hast aus Liebe zu ihm. Ja, Gott belohnte die Treue des Esra, indem er durch Artasasta Türen öffnete, wo man nur sagen kann, ja, das ist nicht normal. Aber Gott hat es getan. Türen, die niemand mehr schließen konnte. Esra 7, Vers 6. Der König Artasasta gab ihm alles, was er erbat. Warum? Weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihn war. Warum war die Hand des Herrn über ihn? Weil Esra ein wahrer Schriftgelehrter war. Jetzt wollen wir uns einige Beispiele ansehen, wie Gott durch Artasasta für Esra gewaltige Türen öffnete. Die Rückkehr Esras aus Persien nach Jerusalem war die zweite Rückkehr. Das sollten Sie vielleicht mal studieren im Buch Esra. Es gab eine erste unter König Kores. So fängt das Buch Esra übrigens an. Ja? Kores hatte veranlasst, das war für etwa 50 Jahre vor dieser zweiten Rückführung, dass Zerubabel damals mit vielen Juden zurückreisen sollte und durfte nach Jerusalem. Also Esra, als er sich aufmachte, das war eine zweite Rückkehr. Also in dieser zweiten Rückkehr aus Persien stattfand, gebrauchte Gott den damaligen Weltenherrscher Artasasta, also nicht mehr Kores, das war schon lange vorbei, um diese Rückkehr nach Jerusalem zu unterstützen und zu beschleunigen. Und wie macht Gott das durch Artasasta? Esra 7, Vers 13. Es ist von mir, Artasasta, befohlen, dass wer in meinem Reiche vom Volk Israel und seinen Priestern und Leviten willens ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen sollen. Also er spricht hier zu Esra. Also hier wird dem Esra eine gewaltige Tür geöffnet, die er niemals hätte öffnen können. Eine Tür, um mit dem Überrest, den letzten, von Persien nach Jerusalem zu reisen. Und der große Herrscher selbst setzte sich dafür ein. Stellt euch vor. Und wohlverstanden, obwohl diese Hilfe des Königs Artasasta die gleiche war wie damals vor 50 Jahren beim ersten Auszug durch Kores. Kores hatte ihn damals veranlasst. Geht es hier jetzt bei diesem zweiten Rückführung in erster Linie um einen Menschen, Esra. Ihm wurde eine große Tür geöffnet. Er war das Werkzeug, wodurch diese zweite Rückkehr bewerkstelligt wurde. Und wir sehen, wurde Esra durch die Großzügigkeit des damaligen Herrschers gestärkt. Es wurden ihm Türen geöffnet. Sein Weg wurde geebnet. Ich habe dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Schauen Sie, was damals abgesegnet wurde durch einen persischen König. Das blieb Gesetz für immer. Deshalb reden wir heute noch so in einer Redewendung über Gesetz der Perser und Meder. Ja? Artasasta veranlasste nun nicht nur diese zweite Rückkehr, sondern er unterstützte Esra mit königlichen Mitteln. Lesen Sie Vers 15 von Esra 7. Da heißt es, dass der König und seine Räte freiwillig Silber und Gold dem Esra mitgaben, um es dem Gott Israels und dessen Wohnung zu Jerusalem zu geben. Und der König übergibt ihm dieses Geld mit den Worten, Vers 20, was du sonst noch brauchst für das Haus deines Gottes, was du ausgeben musst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Das noch nicht genug, veranlasst der König auch noch, dass andere Schatzkammern sich öffnen müssen für Esra. Verse 21 und 22 von Esra 7. Ich, König Artasasta, habe allen Schatzmeistern jenseits des Euphrat befohlen. Alles, was Esra der Priester und Beauftragte für das Gesetz Gottes im Himmel von euch fordert, das tut mit Sorgfalt. Bis zu 100 Zentner Silber und 100 Sack Weizen und 100 Eimer Wein und 100 Eimer Öl und Salz in jeder Menge. Und auch das war noch nicht genug. König Artasasta ermutigt Esra nun noch ganz persönlich, indem er zu ihm sagt, Vers 23 von Esra 7, alles, was dir Gott befohlen hat, dass es gegeben werde, das soll für das Haus des Gottes des Himmels mit Hingabe geleistet werden. Und zu guter Letzt sprach Artasasta, der Herrscher, auch noch eine Warnung aus, wieder all diejenigen, die sich weigern würden, Esra zu helfen. Vers 26. Jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz seines Gottes und das Gesetz des Königs hält, soll sein Urteil empfangen. Also, wir haben das jetzt einfach schnell durchgenommen, der Zeit halber. Aber wenn man sich das vorstellt, welche Türen wurden diesem Esra geöffnet? Er musste nichts selber tun. Gott hat es getan. Aber darf ich Sie noch einmal erinnern, warum das geschah? Warum? Nicht, weil Esra sympathisch war. Ich denke, er war's. Aber das war nicht der Grund. Weil der Schriftgelehrte Esra seinem Gott ungeteilt hingegeben war. ohne Abstrich. Treue wird belohnt. Und so stand in dreifacher Bestätigung über dem Leben dieses Mannes geschrieben, dass die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war. Und man sah es auch. Es geschah etwas. Gott kämpfte für ihn. Das ist gewaltig. Niemand konnte widerstehen. Artasasta, der uneingeschränkte Herrscher, musste tun, was Gott wollte. Alles für Esra. Ja, ich frage hier nochmals, das habe ich am Anfang gesagt. Wenn wir das so alles lesen und zur Kenntnis nehmen, wer möchte dann nicht auch das erleben, dass Gott so segnet? Das möchten wir doch alle. Dass die bewahrende Hand des Herrn über unserem Leben ist. Dass wir das wissen, aber auch verspüren, sehen dürfen, erleben dürfen. Nun, ich sage es Ihnen noch einmal, der Herr wartet darauf, auch uns zu segnen. Es ist für alle möglich, für alle, jetzt kommt es, die den Weg Esras erwählen. Für alle, die so sein wollen und leben wollen wie er. Für alle, die von ganzem Herzen die Gemeinschaft mit ihrem Gott suchen wie Esra. Für alle, die das Wort des Herrn so bewahren wie er. Wenn Sie heute sagen, ich fange neu damit an, ich will das sein, was ich ausgebe zu sein, ein Christ, in allen Lebenslagen, in jeder Situation, zu Hause, auf der Arbeit und hier, überall will ich ein Christ sein, ich will es von ganzem Herzen, dann garantiere ich Ihnen, es werden neue Perspektiven geöffnet, Türen, die jetzt verschlossen sind, wo Sie jetzt vielleicht große Sorgen haben. Sie werden in einer enorm geistlichen Weite leben. Gott wird Dinge tun, von denen Sie jetzt keine Ahnung haben. Glauben Sie es mir. Sie werden erfahren, dass der Herr sich zu denen hält, die sich zu ihm halten. Dass er für diejenigen vieles, vieles in Bewegung setzt. Für die, die wirklich ungeteilt ihn lieb haben. Dass er Türen öffnet. Dass er Himmel und Erde in Bewegung setzt. Und niemand kann es aufhalten. Ich frage Sie, wollen wir das nicht erleben? Ich will noch einmal betonen, dass wir dafür den Weg Esras erwählen müssen. Die Frage ist, sind wir auf dem Weg Esras? Sind wir das, was wir vorgeben zu sein? Sind wir das? Sind wir durch und durch transparent? Dass für jeden offenbar ist, dass das, was wir sagen, dass wir das auch tun, dass wir das sind. Sind wir das? Ist es ersichtlich, dass wir bluterkaufte Seelen sind durch das Blut des Lammes? Dass etwas geschehen ist? Oder spielen wir etwas vor? Ist unser Christsein eine Realität? Oder gibt es eigentlich zwischen uns und der Welt keinen Unterschied? Jesaja 48, 18 klagt Gott über Israel. Oh, dass du auf meine Gebote merktest. So würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Dass du auf meine Gebote merktest. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Klage des Herrn einmal ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen. Ihr innerer Friede, Ihre innere Haltung, Ihr Leben, ja, es könnte alles viel ruhiger werden. Mehr Frieden könnten Sie bekommen. Es könnte gewaltig werden, was in Ihrem Leben geschieht. Unantastbar könnte der Segen sein, wie ein Wasserstrom, wenn Sie auf die Gebote Gottes achten würden, wie Esra. Es würde manches anders aussehen. Ich sage hier nicht, dass alles glatt läuft im Leben eines Esra. Esra hat auch Probleme. Im Gegenteil, wer von ganzem Herzen trachtet, den Willen Gottes zu tun, der kriegt Probleme. Der kriegt auch Probleme, das ist ganz klar. Aber der Herr ist auf unserer Seite. Er wird uns hindurchbringen. Er wird uns segnen. Ja, nachdem wir nun erfahren durften, dass des Herrn Hand über uns sein wird, wenn wir den Weg gehen wie Esra, so möchte ich zum Schluss noch kurz einen Einblick geben, in welche Art diese Segnungen dann sein dürfen. Ja? Was geschah damals? Was bekam Esra durch Artasasta? Wenden wir uns jetzt diesem Artasasta etwas näher zu. Dieser König ist in seinem Amt, ja, in seiner Macht, ist er ein Typus, der hinweist auf Christus, der König des Himmels. Der Name Artasasta bedeutet laut Abraham Meister, erhabenes Reich besitzend. Mit dieser Deutung seines Namens weist Artasasta auf den, von dem geschrieben steht, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, der Herr. Matthäus 6, Vers 13. Ferner nennt sich Artasaster selbst König aller Könige, ja? 7, Vers 12, Esther 7, Vers 12. Und Artasaster nannte sich mit Recht König aller Könige, denn abgesehen davon, dass er wirklich ein König war über viele andere Könige, wurden alle persischen Könige damals so genannt. Sogar Gott selber hatte damals einen ihrer großen Nebukadnezar so genannt. Hesekiel 26, 7, König aller Könige. Aber so mächtig und gewaltig diese Königreiche auch waren, sie waren nur ein schwaches Abbild, ein Typus von dem wahren König aller Könige, Christus. Er ist der König aller Könige. 1. Timotheus 6, Vers 15, der selige und allein gewaltige, der König aller König und Herr aller Herren. Das ist Christus. Artasaster weist auf ihn, ja? Als ein Typus. Offenbarung 17, Vers 14 wird das Lamm genannt, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Artasaster weist auf ihn, ja? Ein kleines, schwaches Bild. Offenbarung 19, Vers 16 wird über Christus gesagt, dass er einen Namen trägt, auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte geschrieben, König aller Könige, Herr aller Herren. Und auf diesen König aller Könige weist König Artasaster in seiner hohen Position als Herrscher über die damalige Welt. Und jetzt, ganz praktisch, in diesem Licht, betrachten wir einige Beispiele jetzt der königlichen Großzügigkeit, die Esra erleben durfte. Was hat Artasaster gegenüber Esra bewiesen? Was hat ihm gegeben? Was hat er für ihn getan? Können Sie anwenden auf Ihr geistliches Leben, ja? Machen wir jetzt noch kurz zum Schluss. Wie verfährt der himmlische König aller Könige mit uns, wenn wir treu sind, ja? Wie segnet er uns? Was ist die Belohnung der Treuen? Ja, was geschah mit Esra? Was tat Artasaster? Artasaster ließ Esra folgendes wissen, unter anderem, Esra 7, Vers 13. Von mir ist befohlen, dass alle, die von dem Volk Israel und den Priestern und Leviten in meinem Reich willig sind, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen können. Also, es geht mir jetzt nur um die Tatsache, dass Esra nicht alleine nach Jerusalem reisen brauchte, sondern in Begleitung vieler anderer. Wer hatte dafür gesorgt? Der König aller Könige, Artasaster. Schauen Sie, ich möchte Ihnen hier Folgendes sagen. Es gibt in der Gemeinde Jesu wirklich einsame Menschen, die gibt es. Es gibt aber auch selbsterwählte Einsamkeit. Sie jammern, ach, ich bin so allein und weiß nicht was alles. Dabei stimmt das gar nicht. Kein Christ braucht wirklich einsam zu sein auf dem Weg ins himmlische Jerusalem. Warum? Der König aller Könige, Christus, hat dafür gesorgt, dass wir den Weg zusammen gehen dürfen mit vielen anderen, Gleichgesinnten, Mitchristen. Selbst wenn sie, sagen wir mal, menschlich gesehen einsam sind. Vielleicht sind sie nicht verheiratet, sie sind alleinstehend oder Witwe oder Witwer. Was immer auch. Als Christ brauchen Sie jetzt da nicht, sich versinken zu lassen in Traurigkeit und sagen, ich bin allein übrig geblieben. Das stimmt nicht. Der König aller Könige hat an Ihrer Seite viele Gleichgesinnte hingestellt und hat gesagt, ich verordne, dass ihr alle zusammen den Weg geht ins himmlische Jerusalem. Esra musste nicht alleine gehen. Artasaster selber, der König aller Könige, hat es schriftlich festgelegt. Esra, es werden viele mit dir ziehen. Ich sorge dafür. Und ich sage dir, du einsames Kind Gottes, du bist gar nicht so einsam, wie du denkst. Gott hat dir Geschwister zur Seite gestellt. Nur, vielleicht liegt es an dir, dass du trotzdem einsam bist. Wenn Sie sich heute innerhalb der Gemeinde, vielleicht auch daheim, bei Ihren Lieben einsam und verkannt fühlen, vielleicht ist das deshalb, weil sie nicht leben wie ein Esra. Sehen Sie, das geht alles zurück auf den Wandel dieses Mannes. Warum hat Artasaster das für ihn geregelt? Ich schreibe das, versiegle das mit meinem Siegel, der Herrscher des ganzen Persischen Reiches. Esra, du wirst nicht alleine nach Jerusalem ziehen. Viele werden mit dir mitgehen. Warum hat er das gemacht? Weil Gott es veranlasst hat. Ja, warum hat Gott das veranlasst? Weil er in Esther einen Menschen sah, der wirklich das war, was er ausgab zu sein. Schriftgelehrter, Knecht des Herrn, Kind Gottes, Diener des Allerhöchsten. Treue wird belohnt. Und Gott gibt ihm viele Mitchristen zur Seite. Vielleicht sollten wir nämlich einmal uns fragen, bin ich deshalb einsam, weil ich einfach nicht konsequent Christ bin? Weil ich den Weg nicht 100% gehe? Weil ich mir Dinge erlaube, die nicht in Ordnung sind? Weil ich zwar jetzt Christ bin, aber nicht in der Woche oder zu Hause? Wir müssen uns wirklich die Frage stellen. Dann werden sie einsam. Das klickt nicht mit echten Christen. Verstehen Sie? Das klickt nicht. Sie müssen einsam bleiben. Also, werden Sie treu, abhängig von dem Herrn? Werden Sie ganz neu ein wirklicher Christ? Und ich versichere Ihnen, so wann ich hier stehe, Sie werden plötzlich merken, ach, Geschwister, ja, Gemeinschaft. Ich bin sehr froh, dass der Markus uns immer wieder ermahnt. Weißt du, das gilt auch für mich, ja? Dass wir aufeinander zugehen. Aber vielleicht können Sie es gar nicht. Weil Ihr Christsein nicht wirklich im Herrn ist. Müssen Sie sich die Frage stellen. Sie können einem Christen vielleicht nicht direkt in die Augen schauen, weil Ihr eigenes Leben gar nicht in Ordnung ist. Leben Sie wie ein Esra. Und dann werden Sie Gemeinschaft haben. Ich beweise es Ihnen. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Licht wandeln, kennen Sie diesen Vers? Wie er im Licht ist, haben wir was? Gemeinschaft untereinander. Also kann es noch klarer, ja? Also wer im Licht wandelt, wer ein Esra ist, wer seinem Gott zugetan ist, wird Gemeinschaft haben mit anderen. Wir werden in Gemeinschaft leben und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Also, wer in der Gesinnung eines Esra lebt, völlig im Licht, völlig dem Herrn ergeben, der wird erleben, dass unter den Christen liebevolle, herzliche Gemeinschaft ist. Sie werden es erleben. Treue wird belohnt. Obendrein werden Sie auch noch völlige Gewissheit der Vergebung aller Ihrer Sünden empfangen. 1. Johannes 1, Vers 7. Das ist ein ganz wichtiges Wort, ja? Also, wollen Sie nicht anfangen, konsequent zu leben wie Esra? Der König aller Könige hat beschlossen, dass Sie nicht mehr einsam sein müssen. Aber Sie müssen ein Esra werden. Ein nächstes Beispiel, nachdem Artasasta, der König aller Könige, Esra mit viel Silber und Gold versorgt hatte, ließ er ihm zusätzlich noch Folgendes wissen, Esra 7, Vers 20, was du sonst noch brauchst, Esra, für das Haus deines Gottes, was du ausgeben musst, das bekommst du aus den Schatzhäusern des Königs. Also eine königliche Großzügigkeit, wie man nur staunen kann. Und ich sage Ihnen, Artasasta zeugt hier über den König aller Könige, der im Himmel ist. Er weist auf ihn, wie er handelt mit seinen Kindern. Königliche Großzügigkeit dürfen auch Sie und ich erleben, wenn wir den Weg Esras erwählen. Wissen Sie, dass der himmlische König aller Könige, Christus, Ihnen viel mehr zu geben hat, als dass Sie es je erahnen können? Das, was Sie bisher an geistlichen Segnungen empfangen haben, ist nichts im Vergleich mit dem, was er Ihnen geben könnte. Ja? Es gibt nur eine Bedingung. Leben Sie wie Esra. Esra hat das alles bekommen, weil er eben, wir haben das ja jetzt so genüge durchgenommen, weil er ein Mann war, hingegeben seinem Gott. Deshalb hat Esra das bekommen. Menschen, die den Weg der bedingungslosen Treue wie Esra gehen, die das Wort des Herrn in allen Umständen festhalten, die leben entsprechend dem Wort. Sie werden immer reicher und reicher an geistlichen Segnungen. Solchen Menschen wird es ergehen wie damals dem judäischen König Amasia. Ich gebe Ihnen ganz kurz noch dieses Beispiel. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Amasia hatte einmal für einen Krieg gegen Edom 100.000 Kriegsleute aus dem 10-Stämmerreich Israel angeworben. Und was tut der gute Mann? Er hat den Sold vorausbezahlt. Sollte man ja sowieso nicht machen, ja? 100 Zentner Silber hat er vorausbezahlt. Da kommt ein Mann Gottes zu ihm und sagt ihm, Amasia, lass das Heer Israels nicht mit dir ziehen. 2. Chroniker 25, 7, dann ist Amasia sehr erschrocken und hat gesagt, ja, aber was soll ich denn tun mit diesen 100 Zentnern Silber, die ich schon gegeben habe? Die sind jetzt weg. Und dann kommt die Antwort. Und das müssen Sie jetzt geistlich übertragen für Ihr persönliches Leben. Dann kommt die Antwort. 2. Chroniker 25, 9. Der Herr hat dir noch mehr zu geben als nur das. Mit anderen Worten, diese 100 Zentner Silber halten keinen Vergleich mit dem, was Gott dir sonst noch geben kann. Amasia vergisst das einfach und er hat das getan. Und das möchte ich Ihnen sagen, was Sie bisher mit Gott erlebt haben, darüber dürfen Sie sich freuen, Sie dürfen danken, Psalm 103, ja, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, aber Sie dürfen sich ausstrecken nach mehr, garantiert, wenn Sie ein Esra sind, wenn Sie das sind, für was Sie sich ausgeben. Dann wird der himmlische König aller Könige sie unendlich segnen im geistlichen Sinne. Und auch die Sorgen des Alltages. Auch da wird er eingreifen, glauben Sie mir. Nicht immer so, wie wir das möchten. Aber Gott hat für alles eine Lösung, wenn Sie nur Vertrauen haben in dem, was er tut. Zum Schluss noch ein letztes Beispiel. Artasasta, der König aller Könige, unterstützt Esra. Und er lässt nun auch noch ein Dekret, das die absolute Erfüllung aller seiner Zusagen versichert. Artasaster sagt, Esra 7,26, jeder, der nicht sorgfältig das Gesetz deines Gottes, Esra, und das Gesetz des Königs hält, der soll sein Urteil empfangen, es sei Tod oder Acht oder Buße an Hab und Gut oder Gefängnis. Artasaster sagt mit anderen Worten, ich selbst sorge dafür, dass alles, Esra, was ich dir zugesichert habe, in Erfüllung gehen wird. Meine Brüder und Schwestern, der himmlische König aller Könige hat uns diese Zusicherung auch gegeben. Mehrmals. Nur ein Beispiel. Josua 1, Vers 5. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang, Josua. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das ist neutestamentlich in Christus auch für Sie. Gerade dieser letzte Satz, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, wird in Hebräer 13, Vers 5 bestätigt, ist eine Aussage, die allen Christen gilt, allen Esras. Ja? Oh, dass wir das neu glauben würden, dass Menschen, die ihren Weg wie Esra gehen, nie allein gelassen sind, neue Segnungen erleben dürfen. Die Zusicherung haben, alles, was ich dir versprochen habe, will ich tun. Da können wir jubeln mit Psalm 4, Vers 4. Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen, das sind die Esras, ja, wunderbar führt. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Treue wird belohnt. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!